Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. Juni 2023 mit
ganz vielen Arbeitshypothesen, zum Beispiel über Griechenland,
Jewgeni Prigoschin,
MINUSMA,
dem European Free Media Act,
Mindestlohn,
Schamjaft zu Ruanda,
zwei Radikale,
einem Limerick der Woche,
Pizza,
Holger Klein,
einem Bericht von den Märkten, dem Börsenticker und Katrin Rönicke.
Die gute Nachricht habe ich ganz vergessen.
Ja, und die gute Nachricht und Katrin Rönicke und Pizza.
Pizza ist an sich ja immer eine gute Nachricht. Starten wir doch bei den Ereignissen rund um Jewgeni Prigoschin und den Aufstand, den er letzten Samstag in Russland angezettelt hat.
Geil, dass du dich daran traust, finde ich geil. Ich habe mir die ganzen Tage gedacht, nee, das gucke ich mir gar nicht. Das ist mir viel zu durcheinander.
Es ist ziemlich chaotisch, auf jeden Fall. Aber es gibt gesicherte Dinge und die kann man ja mal erzählen, so für alle, die sich das auch nicht getraut haben, da so hinzugucken. Und natürlich begann alles am Freitag, nachdem wir die Sendung aufgenommen haben, und am Samstag, ist ja immer so, ist ja so ein bisschen unser Schicksal mit diesen Ereignissen. Also das Wichtigste ist, am Samstag, den 24. Juni, hat die Wagner-Gruppe einen, ja man könnte sagen, militärischen Aufstand gestartet. Hat eine russische Stadt im Grunde eingenommen und dann einen Marsch nach Moskau angekündigt und auch begonnen. Und alle waren so, what the fuck, was geht hier ab? Und dann hat man eben so versucht zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und ich habe das zumindest versucht zu verstehen. Sehr viel gelesen, sehr viel gehört, die ganze Woche über. Und hier kommt meine Zusammenfassung. Du kannst dich ein bisschen zurücklehnen, das dauert.
Oh, okay.
Weil ich fange ganz von vorne an. Zum Beispiel, wer ist eigentlich diese Wagner-Gruppe, ja, wir haben immer mal wieder über die gesprochen und trotzdem haben das ja vielleicht nicht alle gehört. Das ist so eine Art inoffizielle Kampftruppe, die es seit gut 10 Jahren gibt oder knapp 10 Jahren gibt.
Private Military Contractor, PMC.
Ja, wobei, wie private das am Ende tatsächlich ist, ne?
Das war eigentlich die geilste Meldung dieser, ja.
In Bezug auf Russland.
Ich lehne mich zurück.
Gar nicht so klar. Deswegen sagen auch viele, wir sollten es nicht Söldnertruppe nennen, weil die Beziehungen in den Kreml und die Verquickung zwischen Prigoschin, also dem Chef der Wagner-Gruppe, und Putin, das ist eigentlich viel zu eng. Und eigentlich, und das wird auch schon seit vielen Jahren so analysiert, war das so eine weitestgehend im Schatten operierende Gruppe von Kämpfern, die Russlands Außenpolitik mit anderen Mitteln fortgesetzt hat. So würde ich es jetzt mal formulieren.
Naja, und Putin hat doch diese Woche dann auch zugegeben, dass er die ganze Zeit Wagner finanziert hätte.
Genau, das kam jetzt dann, also er hat sehr viel inzwischen zugegeben. Früher hat er auch so getan wie, ich kenne keinen Koch, weil Prigoschin wurde immer Putins Koch genannt. Der hat, als er nach dem Zerfall der Sowjetunion aus dem Knast gekommen ist, angefangen mit einem Hotdog-Stand. Also das war so sein erstes großes Unternehmen, womit er dann auch sehr viel Geld gemacht hat. Und das seitdem heißt er so ein bisschen ironisch Putins Koch, wobei es gibt tatsächlich auch Bilder im Internet, die jetzt auch sehr viel rumgegangen sind diese Woche, wo er Putin, dem damaligen Ministerpräsidenten Russlands, also in der Phase, als Putin mal kurz nicht Präsident war, sondern Medvedev kurz übernommen hat, damit Putin hinterher wieder Präsident sein kann, wo Prigoschin Putin so bedient, wie so.
Ja, ne? So diese silberne Glocke vom Essen lüften.
Ja, genau. Das Bild ging gerade sehr viel durch die Medien. Genau. Und auch Wagner ist auch beteiligt, das wissen viele nicht, an Desinformationskampagnen im Ausland, also so die russische Propaganda im Ausland auch verbreiten. Und ist ansonsten militärisch eigentlich, kann man sagen, so gut ausgestattet wie auch die normale russische Armee, inklusive Luftkampfmittel. Und manche sagen, sie ist sogar besser ausgestattet.
Weiß man eigentlich, wie groß die Wagner-Truppen sind?
Also das, was jetzt am Wochenende passiert ist, da ist die Rede von 25.000 Kämpfern, die sich auf den Weg machen wollten. In Bachmut waren auch Zehntausende im Einsatz. Also es sind ja alleine 20.000 dort gestorben, schätzt man. Und aber gestartet sind sie als eine Armee von 1.000. Ne? Also mit 1.000 gestartet, inzwischen Zehntausende. Und was ich sehr interessant finde, ist auch nochmal, warum heißen die eigentlich Wagner? Ne? Also warum genau Wagner? Ja, weil Adolf Hitler Wagner toll fand.
Und weil der
Gründer der Gruppe, Dimitri Utkin, ein Hitler-Fanboy ist und ein Bewunderer des Dritten Reichs. Ja, also man kann festhalten, der Gründer der Gruppe Wagner, der 2016 von Wladimir Putin den Tapferkeitsorden erhalten hat, ist ein echter Nazi.
Für seine Currywurst, Curry-Nazi.
Nee, der ist nicht der Hotdog-Mensch, sondern das ist der andere Gründer. Also die haben das quasi eine Zeit lang so zusammen, waren zusammen die Chefs der Gruppe.
Ach stimmt, Prigozhin war ja der
andere. Genau, Prigozhin ist jetzt bekannter, Utkin kennen viele gar nicht. Mhm. Also viele hier im Westen, sage ich mal, weil das die Gruppe Wagner immer so ein bisschen unterm Radar lief. Und Utkin bestand zum Beispiel, also die haben sich auch 2014 in der Ukraine schon sehr engagiert und eingemischt. Und da hat er darauf bestanden, dass im Osten der Ukraine seine Einheit Helme trägt, die den Helmen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg nachgeahmt sind. Und hat auch so SS-Tätowierungen und Reichsadler mit Hakenkreuz-Tätowierungen auf der Brust und so. Also, ne, das nur als kleine Side-Note. Und noch eine Side-Note, er ist in Asbest geboren. So heißt eine Stadt.
Asbest, alles hier, überall, alles voll Asbest, alles, genau. Alles voller Asbest.
Und es gab auch vor dem Ukraine-Krieg schon so eine Dokumentation über die Wagner-Gruppe, ich glaube von Arte oder so. Und da kann man dann lernen, ja, die haben auch im Syrien-Krieg mitgemischt und auch in der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan, in Libyen. Also sie sind, ja, wie ich schon sagte, außenpolitisch so für Russland unterwegs gewesen. Viel bekannter als Utkin ist jetzt halt Prigozhin. Weil er während des Ukraine-Kriegs jetzt so eine wichtige Rolle bekommen hat. Und er und auch Utkin und eigentlich wahrscheinlich viele Mitglieder der Wagner-Gruppe sind so Ex-Militärs, teilweise auch Ex-Spezialeinheiten. Also da sind wirklich Leute dabei, die hatten früher mal einen hohen Rang. Oft sind die dann aus irgendeinem Grund unehrenhaft ausgeschieden. Und jetzt ist Wagner halt, so hat es Kamil Galeev in einem längeren Thread erklärt, ist Wagner so die zweite Chance für viele sehr, sehr gut ausgebildete Ex-Militärs aus Russland. Prigozhin, vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ist ein Oligarch, also der besitzt mehrere Firmen, darunter eine Ölfirma und eine Trollfarm, also was man halt so als russischer Oligarch alles hat. Ja, und ist eigentlich, das hat Kamil Galeev auch ganz gut in seinem Thread dargestellt, eigentlich ein Verbündeter von Putin. Und die sind eigentlich Mitglieder einer Gang. So, ich verlinke den Thread. Der ist natürlich, wie man es für Kamil Galeev kennt, sehr lang und sehr ausufernd, aber natürlich auch super spannend. Und das Wichtigste, was man mitnehmen sollte, also beide Putin und Prigozhin sind Teil einer, Galeev nennt sie Sankt Petersburger Gang, wobei Prigozhin eher so, er nennt es, ein Junior-Mitglied ist. Also er untersteht eigentlich den anderen so und er ist so jemand, den man auch opfern kann im Zweifel, was auch tatsächlich schon passiert wurde. Also er wurde auch schon mal ins Gefängnis gesperrt nochmal und so und im Zweifel kann man auf ihn verzichten. Jetzt haben sie eben letztes Jahr angefangen, sich auch im Ukraine-Krieg zu engagieren. Viele hatten das befürchtet, weil die sind berüchtigt in der Welt. Viele haben Angst vor Wagner, weil die sehr brutal sind. Dadurch, dass es eben auch keine Kontrolle gibt. Also sie sind inoffiziell, sie machen das alles auf ihre Art und äußerst brutal und hinterlassen halt oft wirklich auch nur verbrannte Erde. Und sind letzten Sommer dann eben auch in den Ukraine-Krieg gegangen, haben dann auch im Sommer angefangen, Leute aus Gefängnissen für den Krieg in der Ukraine zu rekrutieren. Also der Deal war, hey, du kämpfst jetzt 6 Monate für Wagner in der Ukraine und wenn du das überlebst, dann bist du frei. So, das haben halt viele angenommen, also Zehntausende haben das angenommen. Naja, und daran merkt man schon, so Leute aus dem Knast einfach rausholen kannst du nicht, wenn die Behörden und die Politik nicht einverstanden damit sind. Also daran sieht man schon, dass es so im Grunde geduldet mindestens, wenn nicht sogar gefördert. So, und jetzt die meiste Aufmerksamkeit hat aber Prigozhin eigentlich erst in den letzten Monaten bekommen, weil Wagner nämlich im Einsatz in Bachmut war, in diesem krassen, an den Ersten Weltkrieg erinnernden Stellungskrieg in dieser ukrainischen Stadt. Und er hat eben seit Wochen, eigentlich seit Monaten schon, öffentlich sehr, sehr viel gepöbelt in Richtung Verteidigungsministerium. Also er hat so mehrere Telegram-Kanäle, wo er dann Videos veröffentlicht und Audiodateien und auch wirklich die beschimpft und sehr üble Wörter benutzt hat, vor allem über Sergei Shoigu, den er am meisten hasst, aber auch gegenüber dem Generalstabschef Valeri Gerasimov. Und da hat er immer schon sich beklagt, ja, wir werden hierher geschickt nach Bachmut, aber wir werden überhaupt nicht genügend versorgt. versorgt und eigentlich im Stich gelassen und im Grunde sind wir hier Kanonenfutter. Ich zitiere mal aus der Wikipedia, da steht es nochmal ganz schön. Prigozhin warf ranghohen Beamten vor, Russland und die in der Ukraine kämpfenden Russen als ihr Eigentum zu betrachten und entschieden zu haben, diese Menschen sollten sterben, wenn es für sie günstig ist. Ist ja das, was wir auch immer gesagt haben, so das Leben der Soldaten, die da fallen, ist eigentlich den Russen nicht viel wert. Und das hat er auch schon vor vielen Wochen auch gesagt. Es gibt dann Bilder von Prigozhin vor Gräbern in Bachmut. Wie gesagt, er hat gesagt, dass ja eben 20.000 auch gestorben sind. Und sie hatten sich dann vor einigen Wochen aus der Stadt zurückgezogen, nachdem sie aber erobert worden war von Russland. Auch da, aber das ist noch zu frisch, das konnte ich jetzt noch nicht aufbereiten, gibt es gerade seit gestern Abend, also Donnerstagabend, sehr viel Bewegung. Ich hatte nur gesehen, Carlo Masala hatte heute Morgen getwittert, was gerade in Bachmut passiert ist, krass oder so ähnlich. Und ich dachte so, oh Gott, was passiert? Aber da werden wir dann vielleicht eher nächste Woche drüber sprechen. Hm. Jedenfalls letzten Freitag kam dann die absolute Eskalation wieder in seinen Telegram-Kanal, also sehr öffentlich, sehr klare, deutliche Kritik. Unter anderem hat er gesagt, der Ukraine-Krieg sei unter falschem Vorwand begonnen worden. Eine Bedrohung durch die NATO habe es nämlich nie gegeben. Sprich, und das hat schon für viel Aufruhr gesorgt, bevor die da losgezogen sind und irgendwie den Aufstand gemacht haben. Weil also da erinnere ich mich noch, habe ich abends noch den Ukraine-Cast gehört und der Experte war total, meinst du, das ist also absolut unerhört, dass er das so ausspricht. Er nennt also im Grunde das, was Wladimir Putin seit Februar 2022 als Vorwand benutzt, die Ukraine überfallen zu haben, einfach eine Lüge. Ja, das hat sich jemand ausgedacht, das stimmt nicht. Und dann würde man ja damit rechnen, jemand, der Wladimir Putin letztendlich auch bloßstellt, ist ein Verräter eigentlich. Und da ist die normale Antwort, weiß nicht, Gift oder Gefängnis oder im Tiergarten erschießen. Genau, also ne, damit ist eigentlich klar, Prigozhin ist Geschichte. Aber es kam ganz anders. Es lief dann so, dass Prigozhin im Grunde dem Verteidigungsministerium vorgeworfen hat, es hätte auch seine Leute bombardiert, es hätte sie angegriffen. Was vielleicht auch stimmt. Also es ist schwer, das zu verifizieren. Aber ich sagte ja gerade, eigentlich würde man Prigozhin gerne tot sehen. Also jetzt so aus der Logik des Verteidigungsministeriums, der militärischen Führung oder auch aus dem Kreml heraus, gehört er eigentlich tot. Wahrscheinlich, also kann gut sein, dass er tatsächlich angegriffen wurde. Das hat er dann als Vorwand genutzt, zu sagen, okay, jetzt reicht's, ich ziehe nach Moskau. Er hat es als Marsch der Gerechtigkeit angekündigt mit seinen 25.000 Kämpfern.
Ist das Ist überhaupt nicht auf Widerstand gestoßen oder sowas, ne?
Das ist das Beeindruckende, genau. Also, die sind halt einfach über die Grenze. Also, die waren ja noch in der Ukraine und die mussten ja erstmal über die Grenze und sie haben es ganz ohne Widerstand geschafft, diese Grenzen zu überschreiten, weil eigentlich sind da auch Truppen an den Grenzen, die sie daran hätten hindern können, haben ein militärisches Flugfeld besetzt und dann das Hauptquartier der russischen Streitkräfte in Rostow am Don einfach eingenommen. Und die Bilder, die man von da gesehen hat, waren so, die Leute haben teilweise gejubelt, haben Wagner, Wagner gerufen, also nicht nur kein Widerstand, sondern Jubel. Und die russischen Truppen dort haben sich sehr schnell einfach angeschlossen. Und er hat sie auch aufgerufen, er hat gerufen so, hey, die Bevölkerung und aber auch das Militär aufgerufen, schließt euch uns an. So, wir machen den Marsch der Gerechten auf Moskau, das geht so nicht weiter.
Die haben dem neuen Massenmörder schon zugejubelt, ne?
Ja, das war jetzt auf einmal derjenige und das ist, glaube ich, auch das, was er ganz geschickt gemacht hat, weil, wie ich schon sagte, die ganzen letzten Jahre, also eigentlich seit fast 10 Jahren, hat er die Kreml-Propaganda mit in der ganzen Welt verteilt. So. Ja. Und dafür gesorgt, dass alle das glauben oder möglichst viele das glauben. Und jetzt auf einmal wendet er sich gegen die Führung und ist derjenige, der die Wahrheit ausspricht.
Du meinst, so wie ich glaube, das letztes Jahr irgendwann irgendwo mal gesagt, egal was du bis gestern gemacht hast, wenn du heute Putin erschießt,
bist du ein Held?
Und diesen Krieg beendest, bist du ab morgen für die gesamte Welt der Held.
Ich glaube, das wird bei Prigozhin nicht passieren. Also dafür hat er zu viel Dreck am Stecken. Und dafür würde er wahrscheinlich auch jetzt nicht der Herrscher sein, den wir uns wünschen. Also Wagner ist schon eher auch, wahrscheinlich wirklich eine sehr faschistische Truppe. Also das fand ich auch nochmal eine gute Analyse von Timothy Snyder, der eigentlich gesagt hat, das Einzige, was wir gerade sehen, ist, dass Prigozhin der bessere Faschist ist. Ja? Ja,
nicht so ein Scheißfaschist. Ne?
Also und zwar Faschismus so verstanden, dass der Faschismus ja auch immer darin besteht, die Massen hinter sich zu scharen. Du hast sehr besondere Parolen, du bist im Kampf für die Gerechtigkeit und für die Nation und die Wahrheit und so weiter. Und das macht ja Prigozhin gerade. Und das macht er besser, als Putin das gerade macht. Also er ist der bessere Faschist tatsächlich. Ja, und dann ist eigentlich sehr beeindruckend, was dann passiert ist. Weil erst geht Putin in einer TV-Ansprache an die Öffentlichkeit und sagt so hier, das wird auf jeden Fall bestraft und das ist ein Dolchstoß in den Rücken sozusagen. Also das Verrat am russischen Volk. Er wird nicht ungestraft davonkommen. Hat den Namen aber, also den Namen Prigozhin nicht genannt. Und umgekehrt auch. Prigozhin hat den Namen Putin auch nicht genannt. Was vielleicht so ein Überbleibsel davon ist, dass sie halt Teil der gleichen Gang sind. Ne? Hm. Um vielleicht noch so ein bisschen Schlupflöcher zu lassen oder so. Ich weiß es nicht. Und dann hat sich Putin vom Acker gemacht. Also der ist relativ schnell in sein Flugzeug gestiegen und hat Moskau verlassen.
Welcher von den vielen Putins, die wir diese Woche gesehen haben, ist auch an dir vorbeigekommen,
das
oder? Ist,
nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Echt nicht?
Gesagt.
Okay, tue ich in die Shownotes. Okay. Putin ist mit 10 Stunden Zeitunterschied an 2 Orten aufgetreten und das waren 2 Menschen. Also das war, okay, es gibt ja so diese Doppelgänger-Legende. Ja. Genau. Und anscheinend, das ist, ich hoffe, hoffentlich finde ich das noch. Das ist ein sehr, sehr lustiger Tweet gewesen.
Ihr seid, also hat sowohl Putin als auch Shoigu offenbar Schiss bekommen. Und dann kam nicht, was man, wie gesagt, erwartet hatte, dass irgendein Assassin vom Geheimdienst oder so losgeschickt wird, um Prigozhin kalt zu machen, sondern im Gegenteil, man hat Alexander Lukaschenka losgeschickt, den Präsident von Belarus, und der hat einen Deal mit Prigozhin vereinbart. Der Deal sah dann so aus, hey, der Aufstand wird beendet, es gibt keinen Marsch nach Moskau, Prigozhin geht nach Belarus, die Wagner-Kämpfer haben die Wahl, sie können entweder auch nach Belarus gehen oder sie werden eben ohne Bestrafung, also völlig straffrei, in die russische Armee übernommen. Und auch Prigozhin hat Straffreiheit zugesichert bekommen. So. Das heißt, und das ist schon sehr bemerkenswert, und das hat Timothy Snyder nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Eigentlich hat man hier am Wochenende sehr gut gesehen, was passiert, wenn Putin droht. Das heißt nicht, dass wirklich auch was passiert hinterher. Ne? Sondern er wird immer gucken, wie kann er seinen Arsch retten. Auf irgendeine Art und Weise, hier jetzt eben, indem er so ein Deal erstmal mit Prigozhin geschlossen hat. Überhaupt, er ist halt nicht beliebt. Also was du ja auch gesagt hast, die Leute haben sich nicht nur nicht gewehrt, sondern sie haben gejubelt. Und es sieht so aus, als ob es im Militär einige Leute geben könnte, die sich relativ schnell euphorisch einem Aufstand anschließen würden, wenn der nur stark genug daherkommt. Und ich meine, Wagner ist natürlich ein ziemlich starker Trupp.
So. Zumindest sehen sie ziemlich stark aus. Also es ist ja auch viel PR. Also bei diesen, bei Wagner genauso wie bei hier diesem bekifften Bärtigen, wie heißt der nochmal? Kadyrov. Das ist ja enorm viel PR, was da passiert.
Ja, voll. Ja, und Symbolik mit Bildern und ja, sind so ein bisschen so Influencer. Ja, so Kriegsinfluencer.
Genau, und vielleicht reicht es so stark auszusehen, um ja in den normalen russischen Truppen für genügend Verunsicherung beziehungsweise ja, Bewunderung zu sorgen, dass man sich denen anschließen könnte. Kann ja gut sein. Vielleicht haben die gar nicht so viele Leute, wie wir vermuten. Ist ja auch möglich.
Ja, das kann sein, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass die gar nicht so klein sind. Also zumindest die Wagner-Gruppe wirklich diese, weiß ich nicht, 20.000 bis 25.000 Kämpfer schon hat.
Es ging dann die Woche, hast du die gesehen, auch noch eine ganz interessante Arbeitshypothese rum, dass Prigozhin sich in, wo war er, Rostov, glaube ich, war es, taktische Nuklearwaffen.
Ja, das hatte ich auch gesehen.
Besorgt haben könnte und Putin davor Schiss gekriegt hat.
Das konnte ich leider nicht verifizieren. Aber ja, das ist eine These gewesen, die mir auch begegnet ist, wo es aber auch, das war ein Tweet auch, den jemand abgesetzt hatte und da gab es auch sofort Widerspruch und Leute haben gesagt, nee, das ist Quatsch. Also insofern, weiß nicht. Das kann ich nicht.
Ja, ich weiß es auch, ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen.
Ja.
Das ist eine interessante These, finde.
Ja, jedenfalls Timothy Snyder hat da nochmal zusammengefasst, also verlinke ich auch, hat eine sehr lange Analyse über das ganze Ding gemacht und sein Fazit ist eigentlich, ja, Putin ist nicht beliebt und das war eigentlich nur eine Vorschau darauf, wie der Ukraine-Krieg irgendwann enden wird, nämlich indem in Russland selbst, also in Russland selbst so große Probleme sind und so große Konflikte sind, dass es einfach gar keine Kapazität mehr hat, sich um die Ukraine zu kümmern. So. Und es ist jetzt schon so, also in der Ukraine fehlen jetzt 25.000 Soldaten, die dort vorher gekämpft haben. Und das ist ja letztendlich auch das, was Dmitri Gluchowski im Interview mit uns gesagt hat. Also eigentlich sagen das gerade alle Analysen, die ich diese Woche gelesen habe. Putin ist so schwach wie noch nie. Und Russland ist so unsicher wie noch nie, also zumindest unsicherer als vor dem Krieg. Da empfehle ich auch sehr Anne Applebaum, die sich ja auch schon seit vielen Jahren mit Russland und der Ukraine beschäftigt. Die war im Interview mit Radio Atlantic und die sagt auch, also diese Revolte jetzt ist gescheitert. Es ist keine richtige Revolte gewesen, das ist eigentlich noch nicht mal richtig losgegangen, da war es schon wieder beendet. Aber die Leute haben in dem Moment von einem sehr starken Prigoschin, ja, der offenbar auch Unterstützung vom russischen Militär hat, erklärt bekommen, dass der Krieg tatsächlich keinen Sinn hat. Und das haben die Leute sich wahrscheinlich vorher auch schon denken können, aber jetzt haben sie es nochmal bestätigt bekommen von einem, der in diesem Krieg gekämpft hat, der in diesem Krieg zehntausende Leute verloren hat. Und was auch bleibt, und das war jetzt sogar im russischen Staatsfernsehen zu sehen und wurde da ausgesprochen, Putin ist nicht so unverwundbar, wie er uns gerne glauben macht. Ja, also der sitzt gar nicht so fest im Sattel. Und wem diese ganzen internationalen Quellen jetzt zu viel sind, ich habe nochmal ein paar Links von Decoda auch reingepackt. Da gibt es mehrere Analysen auf Deutsch. Das sind dann Übersetzungen von Medusa und so weiter. Die kann man sich dann super übers Wochenende mal reinlesen.
Der Spiegel titelt das diese Woche ja auch und das ist mir alles zu... Das ist mir zu schön, um wahr zu sein. Das ist genau das, was ich hören möchte. Und genau deshalb fällt es mir sehr schwer, daran zu glauben, was diese Einschätzungen sagen. Also ich bin da sehr indifferent im Moment. Natürlich wünsche ich mir, dass Putin so schwach ist, dass er morgen einfach vom Schlag getroffen wird oder so.
Ja.
Und meinetwegen auch die gesamte russische Armee vom Schlag getroffen wird. Aber ich hoffe natürlich auch, dass das jetzt dazu führt, dass sich irgendwie so ein komischer Unmut breit macht und die Russen irgendwann aufstehen. Aber mei, die Russen, die sind seit 1917 nicht aufgestanden, ne? Also, weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ich hab da wenig, naja.
Die Zahl 1917 fiel auch in Putins Rede am Samstag. Also, es ist schon, mal seht. Und also, man weiß es eh vorher nicht, ne? Also, diesen Aufstand hat jetzt auch, soweit ich das mitbekommen habe, keiner vorhergesehen. Alle waren sehr überrascht und was es letztendlich bedeutet für das Land, kann auch genauso wenig irgendjemand vorhersehen. Aber es sind ich gehe auf jeden Fall mit, es sind jetzt ganz schön große Kratzer in dieser großen Macht, die man immer Putin und dem Kreml zugeschrieben hat. Die ist gar nicht so groß.
Gut, wenn du bei Wagner bist, bleibe ich ein bisschen bei Wagner, allerdings nur am Rande und wir gucken nach Mali. In Mali, da gibt es gerade MINUSMA, das ist ein UN-Blauhelm-Einsatz, so mit knapp 12.000 Soldatinnen und Soldaten dazu, gut 3.000 Polizei und Zivilisten. Dabei sind maximal 1.400 SoldatInnen der Bundeswehr, im Moment sind es so um die 1.100. Was da passiert ist, also die Blauhelme versuchen den Norden des Landes zu stabilisieren gegen Dschihadisten, die da gegen die Regierung kämpfen, die sich allerdings auch 21 an die Macht geputscht hat, also eine im Grunde Militärdiktatur ist gerade. Dschihadisten sind eine militante extremistische Strömung aus dem sunnitischen Islamismus. In seiner salafistischen Ausprägung, alles nicht so einfach hier, Sunniten sind die größte Glaubensgruppe im Islam, Salafisten sind ultrakonservative Sunniten, die sind nicht immer reaktionär militant. Es gibt auch gemäßigte, es gibt sehr moderne. Also es gibt im Salafismus gibt es sogar eine Strömung, die versucht, den Islam mit der Moderne zu vereinen und sowas. Also gibt beides sozusagen. Also Flügelkämpfe im Zweifelsfall innerhalb des Salafismus. Die Militanten allerdings, die breiten sich aus und zwar in Subsahara-Afrika. Das Leibniz-Institut für globale und regionale Studien geht davon aus, dass die mittlerweile in mindestens 16 Staaten aktiv sind. Angefangen hatte das vor 10 Jahren mit Boko Haram in Nigeria, das ist jetzt nicht Subsahara-Afrika, mit Al-Shabaab in Somalia, das sind so Namen, die hat man gehört, oft in den Nachrichten, und ist dann irgendwann von da aus, also von Somalia, Nigeria nach Mali geschwappt. Wer sich da einlesen will, es gibt einen sehr, sehr langen Hintergrund beim GIGA, den Link tue ich einfach mal in die Shownotes. Das Problem in Mali ist, die Regierung, die MINUSMA ja quasi eingekauft hatte damals, also die dem zugestimmt hat, dass die Blauhelme da kommen, die ist 2020 und 2021 weggeputscht worden. Seitdem ist, wie gesagt, Militärdiktatur. Diese Militärdiktatur arbeitet mit den Russen zusammen. Genau genommen arbeitet die mit Wagner-Söldnern zusammen, die sich da unten auch aufzuführen scheinen wie in der Ukraine. Jetzt sagt Mali, also die Militärdiktatur sagt, leider scheint die MINUSMA zum Teil des Problems geworden zu sein, indem sie Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen nährt, verschärft durch extrem gravierende Anschuldigungen. Vermutlich beziehen sie sich da auf den UN-Bericht aus dem Mai. Da hat nämlich der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gesagt, die Regierung hat zusammen mit den Russen mindestens 500 Menschen ermordet. Jetzt hatte letztes Jahr im November der Bundestag entschieden, bis Mai nächsten Jahres aus Mali abzuziehen. Wir sind ja tatsächlich nur noch Logistikaufklärung und so. Aufklärung können wir nicht machen, weil sie unsere Drohnen nicht fliegen lassen, also die Regierung und die Russen. Die Franzosen sind ja vorher schon raus, die hatten tatsächlich Kampfverbände auch drin. Und heute entscheidet dann der UN-Sicherheitsrat, ob dieses Mandat verlängert wird. Beobachter gehen davon aus, dass die Mission nicht verlängert wird, weil die Russen sind in Mali aktiv und sitzen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen immer noch im Sicherheitsrat und können ihr Veto einlegen. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht, was bei rumkommt. Die Sitzung ist um 11 Uhr Ortszeit, also bei den Vereinten Nationen in New York. Das ist 17 Uhr bei uns hier in Deutschland. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen abwarten.
Jo, ich bringe uns mal zurück nach Europa und würde gerne kurz über den European Media Freedom Act sprechen. Kurz EMFA, der Europäische Medienfreiheitsakt.
Akt. Vertrag.
Vertrag. Pakt. Ein Gesetzesvorhaben, das die Europäische Kommission schon letzten September eingebracht hat und das eigentlich total gute Intention hat, weil sagt halt so, ja, die Medien müssen geschützt werden, vor allem gegen politische Einflussnahme geschützt werden, aber Journalismus und Presse müssen auch vor Überwachung geschützt werden. Und das ist ja vielleicht in einer Europäischen Union, in der immer mehr Länder nach rechts rücken und Länder wie Polen oder Ungarn ja das auch mit der Pressefreiheit zunehmend einschränken möchten, also vor allem Ungarn, aber auch in Italien ist es auch ein Problem, also was hier auch adressiert werden soll, war diese Konzentrierung von Medienmacht. Also dass es immer weniger Vielfalt, genau, immer weniger Vielfalt gibt und alles sozusagen einem gehört. So, also das, die Intention super und Presse geschützt werden, super, weil wichtiger Pfeiler in der Demokratie. Aber dann kamen immer mehr Stimmen und vor allem zum Beispiel aus Frankreich, die gesagt haben, ja, Schutz vor Überwachung, da brauchen wir aber Ausnahmen. Ne? Und das passt ja auch, finde ich, ganz hervorragend zu einer sehr aktuellen deutschen Debatte, wo sich herausgestellt hat, die letzte Generation wurde überwacht in Bayern und da waren auch Telefonate mit JournalistInnen dabei, die abgehört wurden. Ja, also da ist dann auch gerade die Frage, Entschuldigung, aber es geht eigentlich nicht, ne? Was argumentieren natürlich die konservativen Hardliner? Also die sagen, ja, aber die nationale Sicherheit, ne, die muss ja immer Vorrang haben. Also wenn es um die nationale Sicherheit geht, dann müssen wir natürlich auch JournalistInnen überwachen dürfen. Und deswegen wurde dieser EMFA jetzt geändert. Es wurde eine Passage hinzugefügt oder ein Zusatz hinzugefügt. Die Passage lautete bisher so: Den EU-Ländern soll es nicht gestattet sein, in die Grundrechte eingreifende Überwachungssoftware auf allen von Journalisten oder engen Kontaktpersonen verwendeten Geräten oder Maschinen einzusetzen. Nochmal zurück zu dem Beispiel mit der letzten Generation. das würde das, was da jetzt passiert ist, im Grunde verbieten. Ja? Dann gibt es jetzt aber den folgenden Zusatz. Die Verantwortung der Mitgliedstaaten für den Schutz der nationalen Sicherheit bleibt von diesem Artikel unberührt. Und damit, und das argumentieren unter anderem auch der IFJ, ist eigentlich der Schutz der Presse und der Arbeit der JournalistInnen ja eine leere Hülle. Ja? Weil letztendlich kann ein Staat ja immer sagen, ach, ich installiere da jetzt mal lieber Pegasus oder eine ähnliche Spy-Software auf dem Handy von diesem Journalisten, weil ich habe dann einen Verdacht, nationale Sicherheit, yada yada. Und wenn sich dann hinterher herausstellen sollte, dass die nationale Sicherheit doch nicht bedroht war, dann war es eben ein bedauerlicher Fehler. Ne? Wie wir es ja auch in anderen Bereichen kennen, wo eben Grundrechte missachtet werden. Und hinterher entscheidet das vielleicht sogar ein Gericht, aber ja gut, war halt ein Fehler. Das ganze Ding muss noch ins Europaparlament. Deswegen gibt's da gerade viel Lobbyarbeit von Seiten von Journalistenverbänden. Und ich hoffe, dass das Europaparlament da nochmal den Riegel vorschiebt und dass die Journalisten einfach, egal was, worum es geht, überwacht werden dürfen. Weil das finde ich, also zwei Gründe, die ich finde, die dagegen sprechen. Erstens, wo hat ein Journalist eigentlich hier die nationale Sicherheit bedroht? Also mir ist jetzt kein Beispiel eingefallen.
Ist so ein bisschen russisch, ne?
Ja.
Britischer Reporter fotografiert irgendwas und wird erstmal wegen Spionage verknackt.
Genau. Ja. Und ein konkretes Beispiel, wo wir dann jetzt, also es ist jetzt ein US-Beispiel, aber so jemand wie Edward Snowden, also wenn das in Europa passiert wäre, da hätte die USA ja ganz klar sagen können, ja, nationale Sicherheit, ne? Es geht um die NSA. Und dann wären Guardian, Spiegel und Co. überwacht worden, weil die ja die direkten Kontakte waren.
Mhm. Du meinst offiziell überwacht worden, weil überwacht werden sie ja garantiert sowieso. Ne?
Das habe ich auch gedacht. Wahrscheinlich haben sie es eh gemacht. Aber dann dürften sie es auch noch im Rahmen eines Gesetzes tun. Also ich hoffe, dass das Europaparlament, und deswegen spreche ich es hier an, da genug Druck bekommt zu sagen, nee, das können wir so nicht machen.
Ich habe auch ein europäisches Thema, nein, ein Thema aus dem europäischen Ausland. Kyriakos Mitsotakis ist, wie erwartet, ich glaube, ich hatte das auch kurz mal erwähnt hier in der Sendung, mit absoluter Mehrheit wiedergewählt worden zum griechischen Ministerpräsidenten. Insgesamt, also die haben Neuwahlen gemacht, bei der letzten Wahl vor 4 Wochen hatte Mitsotakis keine absolute Mehrheit und hat gesagt, nee, dann machen wir Neuwahlen, bis ich die absolute Mehrheit habe. Die hat er jetzt. Insgesamt ist in Griechenland der rechte Rand stärker geworden. Was ich interessant finde an Griechenland, und das jetzt einfach nur so für den Hinterkopf mal so ein bisschen, einfach mal gucken, was so in den nächsten Jahren in Griechenland passiert und was wir da für Nachrichten hören. Die Linken hatten damals ja die Sparpolitik der Europäischen Union durchgesetzt nach der Finanzkrise. 2015 ist Mitsotakis dann zum ersten Mal gewählt worden. 2015 war Griechenland aus dem Gröbsten raus.
Ja.
Noch lange nicht raus, nee, aber aus dem Gröbsten raus und hatte sogar dann zur Pandemie genug Kohle übrig, um die Leute zu unterstützen. Und das ist, finde ich, so ein ganz interessantes Muster.
Ja.
Die Rechten machen den Staat ärmer, dann müssen die Linken das in Ordnung bringen und werden dann wieder abgewählt, wenn die Zeiten wieder besser werden. Das kannst du auch in Deutschland, kann man das auch gut beobachten. In vielen anderen Ländern kann man das auch immer und immer wieder beobachten, so im Untergrund. Also es ist nie so ein ganz offensichtliches Ding, aber es schwingt immer irgendwie mit, zumindest in meiner Wahrnehmung. Also im Grunde sichern die Rechten ihre mittelfristige Wiederwahl auch dadurch, dass sie die Linken immer wieder ins Messer laufen lassen.
Ja.
Die dann halt auch doof genug sind, ins Messer zu laufen, muss man auch mal sagen. Also
ja, aber was
so,
heißt denn doof genug sein? Also ich meine, wenn wir das Beispiel Deutschland mal nehmen, dann hast du irgendwie 16 Jahre Merkel und dann erbt die neue Regierung halt den ganzen Stillstand, der währenddessen passiert ist. Und was willst du denn anderes machen, als ins Messer zu laufen? Also
naja, weiter stillstehen, das ist ja das, was die Bundesregierung mit Ausnahme der Grünen gerade versucht. Und die Grünen werden dafür halt ganz massiv abgestraft, ne?
Ja, aber findest du jetzt ernsthaft, dass weiter stillstehen eine Option ist? Also
weiß ich nicht, aber vielleicht gibt's noch eine Option, über die noch nie jemand nachgedacht hat. Ich im Übrigen auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich wollte auch nur sagen, mal gucken, wo Griechenland in 10 Jahren steht, ob die Rechten das Land dann wieder auf den Hund gebracht haben und dann wieder die Linken gewählt werden, um Kohlen aus dem Feuer zu holen. Die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Wie sagt man denn, Kartoffeln aus dem Feuer? Um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Doch. Apropos Geld. Der Mindestlohn wird steigen. Ab 2024 gibt es 12,41 Euro. Ein Jahr später gibt es dann 12,82 Euro. Ich halte das für unangemessen wenig. Wir haben nämlich eine richtig heftige Inflation hier und der Mindestlohn hätte vielleicht wenigstens mit der mitsteigen können, dann wäre es ein bisschen mehr gewesen wenigstens. Zuständig für den Mindestlohn ist die sogenannte Mindestlohnkommission. Der normale Vorgang da ist, die setzen sich zusammen, dann macht die einen Vorschlag, die Kommission. Da drin sitzen drei Arbeitnehmervertreter, drei Arbeitgebervertreter, eine Vorsitzende und zwei Wissenschaftler. Also die Kommission macht einen Vorschlag, die Regierung macht aus dem Vorschlag eine Verordnung, fertig ist der Mindestlohn. Hat letztes Jahr nicht so ganz geklappt. Letztes Jahr hat die Bundesregierung einseitig, also ohne auf die Kommission zurückzugreifen, gesagt, wir setzen jetzt 12 Euro Mindestlohn durch, weil Inflation, weil ne, schlechte Zeiten, tralalalala. Die Kommission hat die jetzige Erhöhung zum ersten Mal in ihrer Geschichte, ist auch fast 10 Jahre alt schon, zum ersten Mal nicht einstimmig beschlossen. Die Arbeitnehmervertreter waren für eine stärkere Erhöhung, hätten gerne mindestens 13,50 Euro gehabt, sind überstimmt worden. Die Begründung der Kommission lautet aus ihrem Papier: Die Mehrheit der Mindestlohnkommission ist der Auffassung, dass die zweistufige Erhöhung des Mindestlohns dazu dient, die Lohnkostensteigerungen für die betroffenen Betriebe vor dem Hintergrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage tragfähig zu halten und zugleich die Verdienste der Beschäftigten zu stabilisieren. Also es geht um die Unternehmen und die Beschäftigten, die sollen froh sein, dass sie nicht noch ärmer werden. Was sie gemacht haben, ist, sie haben das Ganze ziemlich dreckig gemacht. Und zwar haben die Arbeitgeber durchgesetzt, dass als Basis für die Erhöhung nicht der aktuelle Mindestlohn genommen wird von 12 Euro, sondern die haben einfach die 12 Euro ignoriert und so getan, als wäre der immer noch bei 10,45 von bevor die Bundesregierung das Ding wegen der Inflation angehoben hatte im Handstreich.
Ja, schlau.
Ja. Dass die Arbeitgeber nichts zahlen wollen, ist klar, das wollen die nie. Dann habe ich mir gedacht, warum haben da eigentlich die Wissenschaftler mitgemacht?
Ja.
Der eine dieser beiden Wissenschaftler ist Tom Krebs, ein Ökonom, den habe ich bisher immer unverdächtig gefunden. Sehe auch nach wie vor nichts Verdächtiges
an Tom. Ich dachte schon, jetzt kommt's, die Enthüllung, Holger Klein enthüllt Tom Krebs.
Genau.
In Wahrheit bezahlt von...
nee. Der andere, der muss gar nicht bezahlt werden, aber der andere ist Lars Feld. Lars Feld ist derjenige Ökonom, dessen Job es ist, die Politik der Ferengi ökonomisch zu rechtfertigen.
Von dem habe ich auch schon mal gehört. Ja.
Lars Feld ist persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Ja. Muss man darauf achten, was Lars Feld immer sagt. Lars Feld ist, hat immer eine ökonomische Begründung dafür, dass das, was die Bundesregierung, vor allen Dingen das Finanzministerium macht, richtig ist. So, und die Ferengi, die hatten schon gestenkert, als Arbeitsminister Heil Anfang des Jahres eine deutliche Steigerung des Mindestlohns versprochen hat. Mhm. Ja, du siehst, wo ich langsam hinkomme. Mhm. Es gibt, also habe ich gesagt, drei Arbeitgebervertreter, drei Arbeitnehmer, zwei Wissenschaftler, eine Vorsitzende. Jetzt kommt meine Arbeitshypothese zum Mindestlohn. Die Arbeitnehmervertreter und Krebs waren für mehr,
ja.
Die Arbeitgebervertreter und Feld dagegen.
Ja.
Ja?
Bleibt die Vorsitzende.
Plausibel. Ist ja plausibel.
Ja.
Die Vorsitzende, die ist interessant. Die Vorsitzende kommt von der Bundesagentur für Arbeit. Und ich behaupte, wenn du viele, viele Jahre Funktionärin oder Abteilungsleiterin oder sonst was in der Bundesagentur für Arbeit warst, dann hast du über diese vielen Jahre verinnerlicht, dass alles dafür getan werden muss, die Beschäftigungszahlen möglichst hochzuhalten. Und meine Arbeitshypothese ist genau, die Vorsitzende hat sich auf die Arbeitgeber- und Feldseite geschlagen. Man kann leider, ich habe nicht rausfinden können, wer wie abgestimmt hat. Also vielleicht findet das ja irgendjemand oder die Mindestlohnkommission hört das hier und findet das empörend und möchte und gibt die Informationen raus. Wie auch immer. Auf den ersten Blick sieht das alles so aus, als sei die Industrie und die Industrievertreter in der Kommission beleidigt gewesen oder auch die ganze Kommission beleidigt gewesen und wollten der Regierung so eine reindrücken. Natürlich auf Kosten der schwächsten ArbeitnehmerInnen.
Klar.
Jetzt kommt der zweite Blick und meine zweite Arbeitshypothese zum Thema.
Deine zweite Arbeitshypothese.
Auftritt Europäische Union. Genau genommen Auftritt der Richtlinie 2022-2041 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union. Darin der Satz: Die Mitgliedstaaten treffen die Maßnahmen, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie binnen 15. November 2024 nachzukommen. Mit anderen Worten, es gibt eine EU-weite Mindestlohnregelung ab 2025.
Mhm.
die Arbeitnehmervertreter in der Kommission sagen, kann man nachlesen, gibt's einen Link, die sagen, spätestens dann müssen die Mindestlöhne in der EU mindestens 60% des Medianlohns von Vollzeitbeschäftigten haben. Der Median ist genau da, wo 50% drüber und 50% drunter liegen. Das sind in Deutschland gute 44.000 Euro. Und dabei kommt rum, je nachdem, wie du rechnest, ne, wie viele Wochenstunden arbeitet jemand und so weiter, dabei kommt rum in Deutschland ein Mindestlohn von so ungefähr 14 Euro. Ich sag, ganz so einfach ist das nicht, weil die Richtlinie, die hat auch ein paar Hintertürchen und da kann man noch verhandeln und hier was machen, da was machen. Und diese Hintertürchen gleichzeitig, und das ist eigentlich meine Arbeitshypothese 2b, diese Hintertürchen sind dann auch ein super Wahlkampfthema für ein Jahr später dann. Ja? Ende 24 müssen sie es irgendwie hinkriegen und sagen, was bringt denn eigentlich die Zukunft? Darüber kann man sich dann streiten und das macht dann den Wahlkampf schön, weil 2025 haben wir wieder Bundestagswahlen. Zurück zu Arbeitshypothese 2a. Ich glaube, die haben den Mindestlohn derart unangemessen niedrig festgesetzt, damit sie für 2025 noch ein bisschen Luft nach oben auf die 14 Euro haben. Und das mit jeweils unterschiedlichen politischen Motiven. Ja, guck, jetzt haben wir irgendwie, was habe ich eben gesagt? Ich muss mal kurz hochscrollen hier. Wie viel kriegen wir jetzt? 2,41, 12,82 haben wir dann. Das heißt, du hast 1,18 Euro Verhandlungsspielraum bis zu diesen 14 Euro. Die Arbeitgeber könnten dann sagen, wenn es die 14 Euro gibt, die es sowieso geben muss, boah, guck mal, wie geil wir sind. Wir legen euch diesmal sogar mehr als 1 Euro drauf. Die Arbeitnehmer könnten, Vertreter können sagen, boah, guck mal, wie geil wir sind. Wir haben diesmal sogar mehr als 1 Euro rausgehandelt. Die Politik kann das wahlweise auf die EU schieben oder als eigene Wohltat verkaufen, je nachdem, wer da gerade den Ton angibt. Und ökonomisch kannst du fast jede Politik rechtfertigen, weil du mit Volkswirtschaften keine Experimente machen kannst, außer du heißt Erdogan. Und das, ja, ist doch mal Win-Win für alle Beteiligten, außer für 6 Millionen Menschen in Deutschland, die Mindestlohn bekommen. 15% sind das.
Schauen wir mit Shamjaf diese Woche mal nach Großbritannien. Ist jetzt nicht der globale Süden, wo wir ja sonst immer mit ihr hinschauen?
Ja.
Noch nicht. Aber es geht auch um den globalen Süden. Und zwar hat ein Gericht in Großbritannien entschieden, dass der Plan der Regierung, dass man Asylsuchende, die da über Frankreich und über den Kanal kommen, ja einfach mit dem Flugzeug nach Ruanda umleiten könnte, dass das gar nicht mit geltendem Recht vereinbar ist. Und welche Folgen das nun hat, das erklärt uns die Sham.
Ja, hi Kada. Es gibt sie doch, die guten, menschenfreundlichen Nachrichten. In der letzten Zeit hatte sich das irgendwie in eine andere Richtung entwickelt, aber ich bin froh, dass ich das gestern noch mitbekommen habe. Denn jetzt mit diesem zweiten Urteil dürfte der sogenannte Ruanda-Deal vom letzten Jahr vorläufig gestoppt worden sein eigentlich, wenn nicht sogar schon gestorben sein. Konkret bedeutet das Urteil Großbritanniens Vorhaben, nämlich Asylsuchende ohne Anhörung einfach nach Ruanda zu schicken, statt ihre Anträge wirklich anzuhören. Das ist rechtswidrig. Damit wir so einen kleinen Überblick über die Zahlen bekommen, es geht vor allem darum, weil der derzeitige Premierminister sich irgendwie so ein sehr großes Vorhaben gesteckt hat, nämlich er möchte illegale Bootsüberquerungen aus Frankreich, möchte er gerne zurückweisen, beziehungsweise stoppen. Und das sind, im letzten Jahr waren das ungefähr um die 45.000, fast 46.000, die da aus Frankreich nach Großbritannien angekommen sind, mit anscheinend weiter steigender Tendenz. Der Ruanda-Deal, das ist ja das Interessante an diesem Urteil, der Ruanda-Deal wird nicht an sich für rechtswidrig erklärt, auch nicht, weil es des UN-Flüchtlingskonvention sozusagen bricht, sondern es ist rechtswidrig. Naja, es wird lediglich Ruanda der Status als sicheres Drittland abgesprochen, also in das man Geflüchtete bedenkenlos bringen darf. Also das heißt, es ist hier gar keine Rede von die Menschenrechtslage in Ruanda ist nicht besonders gut, wie sehr viele Menschenrechtsgruppen schon bereits Monaten, Jahren gesagt haben, sondern Ruanda biete, so das Urteil, keine ausreichende Garantie dafür, dass Asylsuchende dort vor einer Abschiebung in ihr Herkunftsland geschützt seien. Und ich zitiere, solange die Defizite in Ruandas Asylverfahren nicht korrigiert sind, ist die Verbringung von Asylsuchenden unrechtmäßig. Das heißt also, es ist erstmal gestoppt. Weiß nicht, ob es in, also ob die Richtung jetzt auch dahin geht, dass sie jetzt darum kämpfen werden, dass die Asylverfahren in Ruanda irgendwie anders bewertet werden, dies, das. Aber so ist erstmal die Ist-Situation. Das hat mich auch ziemlich überrascht, weil eigentlich sah das Ganze aus, als wäre es so ein abgekartetes Spiel. Ist auch schon Geld geflossen. Für Großbritannien zum Beispiel hatte die ruandische Regierung ein ehemaliges Hotel als Vorzeigeaufnahmeeinrichtung hergerichtet und sich die ganze Aktion auch bezahlen lassen, nämlich 165 Millionen Euro. Und auch die Abschiebung pro Person hätte richtig viel gekostet. Da gab es eine Rechnung, da kam man auf 169.000 Pfund, also umgerechnet 197.000 Euro pro Person.
Wow.
Ja, und bisher ist aber kein einziger Geflüchteter nach Ruanda gebracht worden. Der erste geplante Abschiebeflug, der war am 14. Juni vor einem Jahr. Und der wurde dann in letzter Minute per Eilantrag vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestoppt. Und daraus dann entwickelte sich dann dieses Gerichtsverfahren in London. Mhm. Interessant fand ich die Begründung, wieso der sogenannte Ruanda-Deal nicht gegen die UN-Flüchtlingskonvention bricht. Und da haben sie geschrieben, dass dieser hindere prinzipiell keinen Staat daran, also der Ruanda-Deal würde sozusagen keinen Staat daran hindern, Asylsuchende bei der Ankunft in andere sichere Länder zu bringen, statt ihre Asylanträge aufzunehmen. Das Gericht, genau, hat dann darauf verwiesen, unter anderem auf das Dublin-Verfahren innerhalb der EU, wonach Asylsuchende ins Land ihrer ersten Ankunft innerhalb der EU abgeschoben werden dürfen. Aber im Fall von Ruanda ist es ehrlich gesagt nicht so einfach, weil da hatte man sich eben auf die Erfahrungen eines früheren Deals bezogen. Es war so ein Deal zwischen Ruanda und Israel aus dem Jahr 2013, wonach Israel Asylsuchende, die ankamen, ohne Verfahren nach Ruanda geschickt hat und Ruanda dafür Geld gegeben hat. Und dieser gesamte Deal wurde sehr, sehr negativ bewertet, weil sehr viele Geflüchtete auch gegen ihren Willen weiter dann nach Uganda gebracht wurden. Deswegen wusste man, okay, wir haben da schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Asylverfahren in Ruanda. Da ist es nicht so ein Land, wo sozusagen sie nicht weiter abschieben werden und so weiter und so fort. Und deswegen hat das Londoner Gericht eben jetzt das Vorhaben als rechtswidrig eingestuft. Und der Premierminister natürlich, Sunak, hat Berufung angekündigt, hat darauf verwiesen, nein, das stimmt nicht, Ruanda ist ein sicheres Drittland. Also da geht es jetzt gerade darum, das ist die Diskussion. Das Ganze hat auch potenzielle Auswirkungen auf vieles andere. Potenziell sage ich, also noch nicht. Zum Beispiel jetzt das UN-Flüchtlingshilfswerk, also UNHCR, fliegt ständig Asylsuchende aus Libyen nach Ruanda. Mhm. Oder zum Beispiel auch jetzt wegen dem EU-Türkei-Deal erlaubt Griechenland zum Beispiel ja auch syrische Geflüchtete ohne Anhörung in die Türkei zurückzubringen, beziehungsweise sie gar nicht reinzulassen. Wohingegen in der Türkei seit Jahren heftig darüber diskutiert wird, teilweise auch schon praktiziert wird, dass Geflüchtete aus Syrien auch gegen ihren Willen nach Syrien abzuschieben sind. Mhm. Also das heißt, das würde alles, also all diese Deals, die es bereits schon gibt, wenn wir jetzt nach den Maßstäben dieses neuen Urteils aus London gehen würden, nicht mehr funktionieren. Und interessanterweise stützt sich eben dieses Urteil auf nichts anderes als die Europäische Menschenrechtskonvention. Und die gilt ja bekanntermaßen in ganz Europa und nicht nur in der EU. Das heißt also, wir sind jetzt hier so einen kleinen grauen Bereich. Es kann jetzt alles passieren. Aber bisher sieht es schon mal gut aus.
Apropos viel Geld. Ich habe eine wichtige Nachricht von den Märkten mitgebracht.
Die Märkte.
Es geht um einen Fonds. Wusstest du, dass Deutschland einen Staatsfonds hat?
Ja, das wusste ich.
Ja, welchen?
Weiß ich nicht, aber ich wusste.
Den Kenfo, das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Da drin liegen 24 Milliarden Euro von den Kernkraftwerksbetreibern, die sich vor 6 Jahren damit sozusagen davon freigekauft hatten, ihren Atommüll selbst entsorgen zu müssen. Und zwar allen mit allen Folgekosten pipapo. Mhm. Und der hat Minus gemacht. Zum 31. Du dachtest, ich sag, erzähl jetzt noch was über diesen Fonds und warum ich das so schlimm finde, dass die sich freikaufen konnten, ne?
Ja, das wäre vielleicht so einfach. Nee, finde ich nicht schlimm. Du findest es nicht schlimm?
Nee, ich finde das nicht schlimm. Nee, das ist, wäre viel schlimmer, wenn man das bei den Firmen gelassen hätte, die dann irgendwann einfach Konkurs angemeldet hätten und dann hätten es die Steuerzahler sowieso bezahlt. So haben wir auf jeden Fall schon mal diese 24 Milliarden.
Okay.
Das war so in Kürze, warum ich das gar nicht so schlecht finde. Jedenfalls hat dieser Fonds, wir haben nämlich keine 24 Milliarden mehr, der Fonds hat ein Minus gemacht. Zum 31. Dezember letzten Jahres waren nur noch 21,7 übrig.
Oh.
Da, die Märkte haben sich schlecht entwickelt. Stille Reserven hat er auch abgeschmolzen, ein Wort, das ich sehr mag. Und hat außerdem bloß noch 650 Millionen an den Staat überwiesen. 2021 hat er noch 1 Milliarde gezahlt. Er hat insgesamt aber auch schon 3 Milliarden an den Staat überwiesen aus Dividenden, was man halt so kriegt, wenn man viel Geld an den Märkten angelegt hat. Und wie es bei uns Tradition ist mit Marktberichten, habe ich gedacht, ich erkläre jetzt noch obendrauf, was das für uns bedeutet, für uns alle.
Ja.
Nix. Nächstes Thema.
Ich habe auch zwei lustige Nachrichten noch dabei. Also nicht nur lustig, lustig traurig kann man vielleicht so sagen. Bittersweet. Und zwar die erste ist, Gendern wurde verboten. Gendern wurde verboten in niederösterreichischen Behörden. Und zwar schon ab diesem Sommer.
Die sollten sich vielleicht mal viel mehr Gedanken über den Rest ihrer Sprache machen, diese alten Paradeiser.
Ja, ich dachte, wer sich jetzt fragt, okay, welchen Verbotsparteien haben wir das denn zu verdanken, dann sage ich, es war die ÖVP und die FPÖ. Schöne Koalition auch, die sie da haben in Niederösterreich.
Kulturkampf von rechts ist das halt, ne?
Ja, voll. Und dann die zweite süß-saure Meldung. Mehr als die Hälfte aller weltweit gemeldeten Verdachtsfälle des sogenannten Post-Vac-Syndroms, also die Impfschäden infolge der Corona-Impfung, mehr als die Hälfte aller weltweit gemeldeten Fälle wurden in Deutschland registriert. Und Tobias Wilke hat das auf Twitter so in Perspektive gesetzt, ich zitiere ihn einfach. Weltweit wurden bislang 13 Milliarden Corona-Impfstoffdosen verabreicht. Davon 192 Millionen, also 1,48% in Deutschland. Aber von den weltweit 2657 Meldungen über Verdachtsfälle, in Klammern Ausrufezeichen, weil Verdachtsfälle sind keine bestätigten Fälle, von Impfnebenwirkungen stammen satte 54,6% aus Deutschland.
Wir sind halt sehr empfindlich.
Ja, ja. Ich musste sehr lachen und aber irgendwie auch.
Aber ist das auf Grundlage einer weltweit vereinheitlichten Meldeinfrastruktur oder sowas?
Nee, also oder? Natürlich nicht. Bei uns meldest du das dem Paul-Ehrlich-Institut, das sammelt dann halt hier die Meldungen. Und in anderen Ländern sind das andere Institute und andere, weiß ich nicht, Behörden oder was weiß ich, wo du das melden kannst. Aber trotzdem ist es, ja.
Kann natürlich auch sein, dass irgendjemand rausgefunden hat, dass wenn du, ich habe Post-Vac-Syndrom sagst, du eine Aussicht darauf hast, auf dem Klageweg noch ein paar Kröten rauszuschlagen. Während wenn du sagst, ich habe Long-Covid, du noch nicht mal mehr zum Arzt kannst, weil die alle überlastet sind. Kann sein. Und wenn sich das dann über Telegram verbreitet?
Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall, Deutschland,
Deutschland radikal. Da habe ich zwei kleine Themen noch dann mit. Und zwar die Klimaschmutzlobby und ihre politischen und publizistischen Arme, die sagen ja gerne, die radikalen Klimaproteste, die schaden dem Klimaschutz. Selbst Habeck hat das, glaube ich, schon gesagt. Das schadet der Sache, weil die Leute davon halt reaktant würden und dann sagen würden, jetzt mache ich aber erst recht Dreck. Also bei sowas, ne? Stellt sich raus, stimmt halt nicht.
Na sowas.
Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gibt bekannt. Wir haben eine repräsentative Studie gemacht. 2800 Leute haben die da drin gehabt. Das war sehr vieles für eine repräsentative Studie über die Bundesrepublik. Ja. Mit folgendem Ergebnis. Radikale Klimaproteste finden bei der Mehrheit der Menschen in Deutschland keine Unterstützung. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen den Klimaschutz deshalb weniger wichtig finden.
Ja.
Ich zitiere von einer der beteiligten Wissenschaftlerinnen, es ist wichtig, zwischen dem Ansehen der Protestgruppe und ihrem Einfluss auf die politischen Einstellungen der Menschen zu unterscheiden. Kurzfristig wirken sich radikale Aktionen auf die Unterstützung und Legitimität von Klimaprotesten aus, aber nicht auf die Unterstützung klimapolitischer Maßnahmen. ganze Paper ist in den Shownotes. Und dann habe ich noch einen. Mhm. Ist zwar nur aus Berlin, aber könnte eventuell bundesweit ausstrahlen. Im September hatten wir hier einen Volksentscheid. Der hatte den etwas provokativen Namen Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das war aber nur der Name. Eigentlich geht es denen um Vergesellschaftung. Das ist was ganz anderes als Enteignung, auch wenn der Ferengi-Justizminister das nicht zu kapieren scheint. Oder halt Propaganda auf Twitter machen wollte für die Einfältigen. Man weiß es ja immer nicht so genau, ob die doof oder bösartig sind, die Leute. Man kennt sie ja kaum. Verstaatlichung ist eine besondere Form von Vergesellschaftung, falls das irgendwie mal jemand erklären soll. Also Vergesellschaftung ist der Oberbegriff. Verstaatlichung ist eine Möglichkeit der Vergesellschaftung. Bei Verstaatlichung geht die Kontrolle eines Unternehmens an den Staat über. Ja? Mhm. Vergesellschaftung bedeutet, dass die Gesellschaft auf irgendeine Art und Weise in die Kontrolle oder den Besitz des Unternehmens gekommen ist. Zum Beispiel kannst du eine Genossenschaft ausmachen. Also irgendwie gemeinnützig machen, so halt. Ne? Damals beim Volksentscheid hatten
wir übrigens 2021 schon war. Also letztes Jahr war nur die, achso, du hast letzten September, glaube ich, gesagt, aber.
Echt? Gut. Oh, Verzeihung. So damals, im September 2021, hatten fast 60% gesagt, yo, mach Vergesellschaften.
Ja.
Ne? Getagt hatte, also fand die Politik ganz schlimm, vor allen Dingen alle, die nicht in Berlin irgendwie Politik oder Publizistik machen, fanden das alles ganz schlimm, weil die haben halt alle Eigentumswohnungen oder so, keine Ahnung, was das, ja gut. Getagt hatte jetzt ein ganzes Jahr lang die sogenannte Expertenkommission zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen, darin 13 ExpertInnen und unter diesen ExpertInnen niemand von irgendwelchen Interessengruppen, sondern tatsächlich Juristen, Ökonomen, sowas halt. Mhm. Und deren Abschlussbericht sagt, den haben sie vorgelegt diese Woche, jo, könnt ihr machen. So, und ich sage, lasst euch nicht verarschen, wenn jetzt wieder die üblichen Verdächtigen rauskommen und erzählen, dass davon keine einzige neue Wohnung gebaut würde. Darum geht es bei der ganzen Sache nicht. Ja, das, was sie da erzählen, ist bloß ein Strohmann. Den stellen sie hin, weil sie keine guten Argumente gegen die Vergesellschaftung haben. Obwohl es welche gibt. Die sind aber halt bloß ein bisschen komplexer und lassen sich nicht so leicht in Parolen gießen, wie davon wird keine neue Wohnung gebaut.
Ja, weil die gibt, werden günstiger. Hallo, ist ja auch schon mal ein Fortschritt.
Ja, und die Idee ist natürlich, dass wenn sehr viele günstige Wohnungen auf dem Markt sind, dass das dann so Ausstrahlungseffekte sozusagen auf die restlichen Wohnungen gibt. Das kann man aber auch durchaus bestreiten. Ne? Wenn jetzt, weiß ich nicht, Vonovia und sowas die Wohnung abgenommen kriegt, gibt es halt noch jede Menge andere Vermieter da draußen, die nicht davon betroffen sind, dass jetzt die Mieten da kontrolliert werden, sondern, also nicht unmittelbar, sondern über einen Mietspiegel, der dann auch wieder angefochten wird und. Also mittelfristig hätte sowas erstmal nur einen Vorteil für all diejenigen, die in diesen Wohnungen wohnen und mit etwas Pech, aber Nachteile für alle anderen. Das lässt sich auch nicht wegargumentieren. Das müsste man drauf ankommen lassen. Aber ich finde, man kann das durchaus drauf ankommen lassen, weil wir zahlen ja auch Wohngeld, um die Vermieter ruhig schlafen zu lassen.
Wieder eine Holgi-These, die du jetzt natürlich nicht weiter ausführst, sondern einfach so stehen.
Na wieso? Können wir ganz einfach machen. Also ich vermiete dir meine Wohnung für 15 Euro den Quadratmeter.
Das ist ja mir zu teuer.
Du kannst aber nur 10 Euro den Quadratmeter zahlen und gehst dann, weil das so ist, und du keine andere Wohnung findest, weil der Markt ist leer, gehst du zum Wohnamt, heißt es, glaube ich. Ich war da noch nie, ich weiß nicht genau, wie das Wohngeldamt, und sagst, guten Tag, ich könnte eine Wohnung haben. Aber die kostet 15 Euro pro Quadratmeter. Dann sagt das Wohngeldamt, okay, hier hast du 5 Euro. So, diese 5 Euro, die gibst du mir. Ja, du gibst die mir.
Ja, aber ich zahle einfach meine Miete damit. Mir. Ja, genau.
Genau, du zahlst deine Miete damit. Das heißt, diese 5 Euro, die der Staat, also die SteuerzahlerInnen, zahlen diese 5 Euro über Bande an mich, an den Vermieter. Ja. Normalerweise wäre es so, wenn das ein vernünftiger Markt wäre, wäre es so, dass du sagen würdest, leck mir am Arsch, 15 Euro zahle ich nicht, da hinten habe ich eine Wohnung, die kriege ich für 11. Und dann würde ich sagen, na, ich hätte dich aber gerne als Mieterin, ich gebe sie dir für 10,50. Ja, das passiert aber nicht. Ja. Ja. Und das im Grunde, da werden ja nicht die Mieter subventioniert, sondern da werden die Eigentümerinnen subventioniert.
Klar, ja. Das stimmt, jetzt habe ich es auch verstanden, siehst du?
Also, ja.
Kommen wir zur guten Nachricht der Woche.
Oh,
Und zwar, weil wir ja hier auch immer wieder ausführlich drüber gesprochen haben, in Israel sollte es ja eine Justizreform geben. Das hatte die rechtsrechte Regierung, nenne ich sie jetzt einfach, unter Ministerpräsident Netanyahu eigentlich geplant gehabt, eine Justizreform durchzuziehen. Die hätte dem Parlament mehr Macht gegeben. Und zwar so viel Macht, dass eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes durch das Parlament überstimmt oder zurückgenommen werden hätte können. Also, ne, was eigentlich Gewaltenteilung ja in vielen Ländern ist, dass man sagt, so Politik macht Gesetze und dann gibt es aber bei uns zum Beispiel, kann dann ein Verfassungsgericht zum Beispiel sagen, so nee, das ist nicht, könnt ihr so nicht machen, bitte ändert das, bitte arbeitet das Klimagesetz nach oder sowas. Und dann muss sich die Politik da eigentlich drum kümmern. Da könnte, hätte nach den Plänen, die es ursprünglich in Israel für die Justizreform gab, dann das Parlament entscheiden können und ne, eine Regierung hat ja in der Regel eine Mehrheit im Parlament. Ja, ist uns egal. So. Das heißt im Grunde Aushöhlung der Demokratie und deswegen sind die Leute auch seit Monaten zu Zehntausenden auf die Straße gegangen.
Ja, es gab war richtig was los.
Ja, so heftige Proteste, dass Ende März das Ganze erstmal auf Eis gelegt wurde und man gesagt, okay, keine Ahnung, gucken wir mal. Und jetzt hat Benjamin Netanyahu angekündigt, diesen Teil, also dass das Parlament den obersten Gerichtshof überstimmen kann, fallen zu lassen. Und außerdem hat er dem Wall Street Journal gesagt, er werde auch ein weiteres umstrittenes Element der Reform überarbeiten, nämlich dass der Regierungskoalition mehr Macht bei der Ernennung von Richtern gegeben hätte. Das war da nämlich auch noch mit drin. Und das ist doch eine gute Nachricht, nämlich vor allem warum, hier auch noch ein Netanyahu-Zitat, ich achte auf den öffentlichen Puls und darauf, was meiner Meinung nach dabei standhalten wird. Mit anderen Worten, Proteste wirken.
Sieht man ja daran, wie Fridays for Future gewirkt haben.
Sie haben gewirkt. Also frag mal die Wissenschaft.
Ja,
ne? Also,
ja, natürlich haben sie gewirkt, aber halt nicht in diesem, nicht so instantan, ja, wie das jetzt in Israel.
Ja, ja gut, ja. Aber Proteste wirken und das finde ich super. Jetzt kommst du
mit
Pizza.
So, willst du eine Pizza?
Ich will eine Pizza, gib eine Pizza.
Okay, bei Ausgrabungen in Pompeji haben sie ein Fresko freigelegt, da ist ein Teigfladen drauf und den kann man mit echt viel Wohlwollen für eine Pizza halten. Geil, oder? Der Belag scheint Granatapfel und Dattel zu sein, Tomaten und Käse fehlen.
Wie, das ist alles noch irgendwie erhalten oder was?
Ja, in bunt, super Foto, muss man nachher klicken. Okay. Und der Rand sieht echt aus wie hier so eine neapolitanische Pizza, weißt du, so diese Aufgefluff am Rand und so. Und von der neapolitanischen Pizza sagt ja die Legende, dass sie Ende des 19. Jahrhunderts in Neapel erfunden worden ist. Es ist mittlerweile sogar UNESCO-Weltkulturerbe, die Pizza. Genau. Ich meine, ein Teiglappen mit Soße und Zeug drauf, da ist jetzt nicht so viel Schöpfungshöhe, dass ich das als. Aber okay.
Also,
wir lassen den Italienern ihren Spaß. Ist okay, ist okay.
Ja.
Also, nachdem wir Anfang des Jahres oder was letztes Jahr gelernt haben, dass wenn du Parmesan willst, du nach Wisconsin musst.
Original Parmesan.
Was lustig ist, ist, dass Pompeji ja gerade mal 20 Kilometer von Neapel entfernt ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, was irgendwie, da gibt's ja dann auch so ein richtiges Institut oder Amt oder sowas für die Reinhaltung des italienischen Lebens, also so ein PR-Dingsi ist das auch irgendwie, was die sich jetzt für Pizza-Entstehungslegenden ausdenken für die Zukunft, dass sie ja schon vom Altertums her nach Neapel gehört und.
Das war ein Pizza-Lieferservice nach Pompeji. Von Neapel.
Oder so. Ja, oder andersrum. Ich glaube, Pompeji wäre damals größer als Neapel. Während unserer Sendung, die trage ich jetzt noch schnell nach, sind zwei Meldungen eingegangen. Das eine ist, die Bundesregierung hat das überarbeitete Heizungsgesetz, das sogenannte Heizungsgesetz, dem Bundestag vorgelegt. Die haben da ja noch dran gearbeitet. Es gibt jetzt eine finale Fassung, die im Bundestag angekommen ist. Ich gucke nachher, wenn wir aufgelegt haben, mal, ob es da schon irgendwie ein Papier gibt, das man rauskramen kann, dann wenigstens für die Shownotes, damit jeder mal nachlesen kann. Und die CDU und die CSU, die haben die AfD beschlossen.
Ah ja.
Die Agenda für Deutschland. Sehr. Ein 10-Punkte-Programm mit der Abkürzung AfD. Ja. Echt, es ist, naja. Ja, aber das wird's jetzt auch, also wer sich das jetzt hier anhört, ich guck mal, ob ich diese 10 Punkte irgendwo finde, die tue ich dann auch in die Shownotes. Das soll so ein Konzept, die Vorabberichterstattung war immer so, ja, das ist ein Konzept gegen die Ampel, was ja die Spezialität der Rechten auch ist in Deutschland, grundsätzlich nur zu sagen, was sie nicht sind, statt zu sagen, was sie sind. Eventuell haben sie es diesmal ja hingekriegt, ein bisschen mehr reinzuschreiben, weil der Lindemann, der schreibt da ja schon einige Zeit dran rum an diesem Konzept.
Es steht bestimmt auch was zum Thema Gendern drin.
Mit Sicherheit. Also sie werden es nicht Gendern nennen. Sie werden irgendwie Bevormundung, Tralala-Kultur, mümmeme.
Voku Haram.
Sie werden das irgendwie, ich glaube nicht, dass sie es explizit Gendern nennen, weil die wissen ganz genau, dass sie das dann um die Ohren gehauen kriegen, weil das einfach zu lächerlich ist für einen 10-Punkte-Plan, wie man dieses Land auf Vordermann bringt.
Hm. Kommen wir zum Ritalin. Und zwar ist das ja das Thema des letzten Limericks gewesen, den wir in Auftrag gegeben haben. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet für dich gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es war ein Herr Klein aus Berlin. Der flehte, ich brauch Ritalin. Die Woche, sie dämmert, ich werd noch behämmert. Da hab ich ihm schnell was geliehen.
Schön. Ich hab mir auch einen sehr schönen ausgesucht, und zwar von Rebeleptik. Der heißt so: Um mich besser zu konzentrieren, wollte ich Ritalin konsumieren. Drum ging ich ganz schnell ins Netz, ohne Mail, Betriebskostenabrechnung. Siehste, ich wollte mich sowieso noch beim Mieterschutzbund melden. Vielleicht mal Donnerstag war was. Donnerstag ist Dienstbesprechung. Sollte ich da nicht was mitbringen? Zur Dienstbesprechung soll ich auch noch was mitbringen. Was war das denn? Irgendwo hatte ich mir das aufgeschrieben. Warte mal. Ah, hier, Brötchen. Schnell Brötchen online bestellen. Zum Glück habe ich da noch dran gedacht. Sonst sagen die hinterher wieder, ich bin doof oder ich habe gar kein ADHS. Ich müsste mich halt nur mal organisieren.
Sehr schön. Du hast es noch sehr schön weitergesponnen, das Ganze.
Wie weitergesponnen? Das steht so da.
Echt alles? Ich dachte, das hätte alles irgendwann aufgehört. Sehr
Nein,
schön.
Nein, das steht so da. Ich habe noch irgendwie das ein oder andere Füllwort und ein Geräusch mit eingebaut, aber so steht das da.
Das ist herrlich. Ich fand den von Michael ganz schön. Ein Kind nahm einst Ritalin, nur war das Zeug nicht für ihn. Die Wirkung war jäh, yeah, die Nacht war passé, seitdem ist das Kind wieder clean.
Jäh. Yeah.
Yeah. So, was haben wir für ein Thema diese Woche?
Pizza.
Pizza.
Nicht? Spontan Pizza. Ja.
Okay, Pizza finde ich gut. Ich hätte sonst Gendern vorgeschlagen.
Gendern?
Ja.
Nee.
Aber ich finde, Gendern hat es verdient,
Gendern,
dass man sich drüber lustig
Gendern,
macht. Also dieses,
naja, Gendern ist ja was, worüber nur die Rechten reden.
Ja, eben.
Und das sind wir ja nicht. Wir sind ja Bleeding Edge Links, wie irgendjemand mal auf Twitter geschrieben hat.
Ich habe übrigens gestern habe ich so gedacht, hatte ich ein Gespräch mit einem Kollegen sozusagen, und haben wir auch über das ganze, diese ganze Absurdität gesprochen, dass ja Friedrich Merz diese Woche behauptet hat, im Grunde läge dieser Wahlsieg des Landrats der AfD in Thüringen jetzt daran, dass wir dieses Gendern, also im Grunde hat er einen Zusammenhang hergestellt zwischen dem Gendern und dem Erfolg der AfD. Und da habe ich dann so gemeint, ey, wenn das dazu beiträgt, dass wir keine Nazis mehr in Deutschland haben, würde ich sofort mit Gendern aufhören.
Ja, das ist richtig. Aber
also wirklich sofort.
Wir sind ja keine Nazis, weil sie Frauen nicht mit meinen wollen. Was mich mal interessieren würde, denke ich gerade so, gibt es Arbeiten darüber? Das ist ein Rechercheauftrag an die Schattenredaktion, also an die Zuhörerschaft. Gibt es möglicherweise Arbiten über das Kommunikationsverhalten von Spitzenpolitikern auf sozialen Medien und sonst in der Welt? Weil ich habe oft den Verdacht, dass solche Freaks wie Friedrich Merz diese Scheiße, die sie auf Twitter verbreiten, einfach nur verbreiten, weil sie ganz genau wissen, dass das einerseits die unbeherrschten Progressiven triggert und er andererseits auch weiß, dass es die ganzen rechten Deppen zur Zustimmung, zum Applaus. Also der greift den Applaus ab von den rechten Deppen,
ja, klar,
und gleichzeitig die Empörung von den linken Deppen, weißt du?
Ja, verstehe. Das meinst du? Weil ich dachte
ja,
gerade
genau.
So.
Und geht er dann irgendwo in ein richtiges Interview oder sonst irgendwie was? Äußert er sich möglicherweise ja anders.
Anders.
Also vielleicht kann man das mal. Das wäre auch was für sowohl medienwirkungsvoll.
Das ist so wie du eigentlich, so, ne? Du verbreitest
ja, genau,
ja auch nur Hass und Hetze auf Twitter.
Ich bin auf Twitter nur für Hass und Hetze, genau.
Ja.
Genau so.
Ja, wer weiß? Vielleicht macht Friedrich Merz das auch so. Ja, kann ja sein.
Ja, und vielleicht auch das bestimmte. Also das wäre dann ja auch nochmal interessant. Die sind ja alle nicht doof. Also schon, finde ich, aber halt nicht ganz doof. Die wissen ja ganz genau, wie man die Massenmedien
berechnet, ja.
Genau. Und dass bestimmte Äußerungen halt einfach kommen, weil sie halt ganz genau wissen, dass irgendwelche spinnerten JournalistInnen darauf wieder abgehen und das Ding dann in die sozialen Medien spielen, wo dann wieder die linken Deppen sich empören und die rechten Deppen applaudieren. Statt dass das einfach mal gemacht wird, was man eigentlich macht, wenn so ein, weißt du, der redet so viel Quark, den kannst du eigentlich nur auslachen oder einordnen, ohne ihn zu nennen.
Mm.
Naja.
Also Pizza.
Pizza.
Gut, Pizza ist das neue Thema. Dann kommen wir jetzt zum Börsenticker. Montag.
Verunsicherung an der Wall Street.
Dienstag.
Erholung an der Wall Street.
Mittwoch.
Kurserholung.
Donnerstag.
DAX wie festgeklebt.
Freitag.
Anleger stürmen ins Wochenende.
Heute kein Faktencheck, deswegen kommen wir direkt zum Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch. Ihr macht die Sendung überhaupt erst möglich und falls ihr sie noch nicht möglich macht, dann gibt's auf wochendämmerung.de ein paar Möglichkeiten, wie ihr sie möglich machen könnt, weil ein bisschen viel möglich jetzt so insgesamt. Ne?
Falls ihr nicht mitmacht, dann seid ihr Nazis, weil heutzutage ist man ja sofort ein Nazi.
Ja.
Gab es jetzt wieder eine sehr schöne, ich weiß gar nicht, was das war, irgendwas auch, ich glaube, war auch, also irgendeine von den Zeitungen mit den großen Buchstaben, so eine Pseudo-aufklärerische, also ist man ein Nazi, wenn, ... Und dann halt so Fragen, wenn man das und das sagt und so. Und irgendjemand hat das nur gescreenshottet, also nur die Überschrift, ist man ein Nazi, wenn, und hat drunter geschrieben, ja.
Wenn man sich schon diese Frage stellen muss, ja, sollte dann, man vielleicht darüber genau nachdenken, warum man sich jetzt diese Frage stellen muss.
Genau.
Genau, also wochendämmer.de unterstützt uns. Vielen herzlichen Dank.
Ihr Nazis.
Ja, Nazis. Heißt man
immer Nazi.
Ja, alles
Nazis. Alles du, Nazis. Alle Nazis. Ja. Willkommen in der neuen Wochendämmerung. Ist ja auch so ein bisschen Wagneresk, der Titel der Sendung. Ne?
Ja, das stimmt. Also auch die Musik.
Ich will jetzt nichts sagen.
Wir schieben es einfach auf Audible. Die haben sich das ausgedacht.
Genau.
Audible ist schuld.
Das sind Nazis.
Irgendwie muss ich jetzt noch die Brücke schlagen zu Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub, die uns jeden Monat so viel Unterstützung zukommen lassen, dass wir jetzt deren Namen vorlesen.
Ins Eins.
Alexander Brunsack war wohl doch ein, zwei Wochen länger im Fränkischen Biergarten als geplant. Was? Ein, zwei Wochen am Stück? Na gut, deswegen war er wieder mal bei Kroll am Stein.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Silke Dietz.
Der Dösedicht.
Dösedicht.
Ja, echt.
Doris Devi, Doris Day.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Oh komm, du machst so schöne italienische Vorlese. Mach du mal.
Volare o cantare o nel blu di pinto di blu felice di stare lassù.
Oh, jetzt.
Evolvalo volva. Was denn?
Du gibst dir nicht mal keine Mühe, sondern du machst es absichtlich falsch.
Genau.
Das höre ich doch.
Ja. Wo war ich? Ach so, das muss ja, ist ja Ultras, da muss man ganz, ne?
Ja.
Volavo felice più in alto del sole et ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Ich lese das gerade, ich kann prima vista Italienisch, kann ich nicht. Una musica dolce suonava soltanto per me, volare o cantare o. Ciao, gli amici.
Ist das auch Adriano Celentano? Wahrscheinlich, ne?
Das ist Volare, ich weiß gar nicht.
Müsli, miam.
Reglo Nil. Ich habe gerade überlegt, ob man das nicht auf die Melodie von Azzurro singen könnte, aber ich lasse
wahrscheinlich nicht.
Ja.
Rufus Platus.
Kunterbunte Pustelblume.
Volker Racho.
Norbert Renner, ich habe Pustelblume gesagt. Aber ist okay.
Nun sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
There's hope, there's always hope.
Joachim Ullas.
Fiete und Olaf.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmüller.
Andreas Werner.
Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. When speed mode is selected, the TCC receives a selected speed signal and an actual speed signal.
Justus Wehr.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
Babette Bauer! Da warte ich seit Wochen drauf, dich bringen zu können.
Cindy und Timmy Wüst.
Guido Baulich.
Heiko Linke.
Und hier der Fanclub.
Andi 3000.
Man ebte heu, ebte manni heu, ebte beten.
Timo Altfelde.
Silke grüßt Andy.
Katrin Appel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Martin Balaschk.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Oben.
Beisel. Beisel. Peter Marani.
Jan Blendeck.
Bibi Blocksberg.
Markus Boslett.
Um teilzunehmen, brauchen Sie keinen teilzunehmen.
Zlatan braucht nicht Wochendämmerung, aber Wochendämmerung braucht Zlatan Bra.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Lass uns gemeinsam kämpfen gegen den Feind.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Der Wind das himmlische Kind.
Cristiano Del Tauscho.
Es gähnt der Wehrfrosch.
Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up und so weiter.
Roland Erk.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi Bär.
Olli Frank.
Der Freibierfried.
Andreas Freund.
Marcella Frick.
Mariana Friedrich.
Mareike Geib.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich.
Daniel Griesel.
Bärbel Grothaus.
Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Granuliert deine Statistik so fein, dass du sehen kannst, ob wir Hörerschaft in Gambia haben?
Nee.
Ah, schade. Kati grüßt Joni.
Ricardo Guatta.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die gesamte Situation ist.
Lucy hat jetzt eine pink getönte Sonnenbrille und so weiter.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und so weiter.
Michael Heine.
Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier sieh mal die Fichte, die ist gleich Geschichte.
Paul Hilbert.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Lola, du gehst du einkaufen und so weiter.
Romana, ich lasse das jetzt hier mal überweise per SEPA. Tschüss.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Und Tobi ist nicht kreativ genug.
Und hier geht es jetzt weiter mit...
Tobias Johannes.
Nicht so vorlaut, junger Mann.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kamikasi.
Jasmin Kieseliermack.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Welche Schleifpapierkörnung hat Klopapier? Ungefähr P5000. Das ist eher zum Polieren.
Oliver Koch.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage Damas.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Bissel Langsocke.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Sabine Lorenz.
René Ludwig.
Nicht nur praktisch, sondern auch schön. Lässt es sich in meinen Doc Martens gehen. Luftpolster weisen Kälte ab, Stahlkappen vermeiden den Ärger.
Such mal auf YouTube die Videos von dem Typen, der immer Schuhe aufschneidet und zwar in Längsrichtung und dann die Qualität von den Dingern beurteilt. Danach kaufst du nie wieder Doc Martens.
Ja, hat der auch schon mal Nikes aufgeschnitten?
Ja. Und? Robert Mannig, danach überlegst du dir, ob du Nikes kaufen. Also ich fand das bei Doc Martens noch enttäuschender. Also von Turnschuhen erwarte ich nicht viel.
Na gut.
Von Doc Martens eigentlich schon. Robert Mannig.
Jean-Jacques Rousseau. Rücksicht heißt, dem anderen Zeit lassen und Raum gewähren.
Na komm, hepp.
Maximilien de Robespierre. Rücksicht heißt, den unter der Guillotine liegenden nicht zu lange warten zu lassen.
Martin Meschke.
Never mind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
You're heavy on the woodway und so weiter.
Celine Neubig.
Thorsten W. Noll.
Bernd Nossim.
Edu Opferkathole.
Boris Perner.
Silke Plachetta.
Nils Plantholdt.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Florian Rempel.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Sebastian lädt ein zu einem Quiz, bei dem bekannte Filme rudimentär beschrieben werden. Runde 3. Ein Typ allein im Wald küsst eine Leiche, während 7 andere Typen zuschauen.
Ja gut, das ist Schneewittchen.
Ja.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schmidt.
Janine Schöne.
Dirk Schumann.
Dirk Schumann Resonanzfrequenz.
Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
Chip und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Birgit Sobig.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Christian Steifen.
Blasenstein.
Pommesstein.
Thomas Stein.
Jogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und so weiter. Stein.
Sabine Stern.
Susan und Martin Stöckert.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
19.
This is somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
Eigentlich heiße ich Umlüx.
Ist das Dana? Ich weiß es gar nicht.
Bestimmt.
Dahinter dir ein dreiköpfiger Aft und so weiter.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben sich nicht wie Priscilla und Gwyneth Molesworth auf der Republika mit Corona angesteckt.
Sebastian und Henry.
Biel und Alice. Alice. Und so weiter.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Audra Fischer.
Jannik Völker.
Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy. Andy, Andy.
Wo kommt es her, das Geräusch? Vielleicht von da oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Vorsorglich. Ex-Kanzler Schröder nennt Prigozhin lupenreinen Demokraten.
Andreas Paschke.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder zurück aus Zinnowitz.
Wie oft fahren die denn da hin und zurück? Ja. Christian Schluck, wie man trinkt.
Ich habe das Gefühl, wöchentlich.
Mhm, krass.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Felix, der sich eine bessere Vorbereitung auf die Klimaveränderung wünscht. Wir werden ansonsten viel Lebensqualität einbüßen. Wird ein Thema in unseren Sommerinterviews werden.
Juli und Sebastian.
Nico Erfurt.
Sven Hennissen.
Jennifer Herbert.
Matthias Thome ist der kleine Kapitän.
Anja und Bruno Kirschner.
Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
Evelyn Künstler-Wiesmann.
Susanne Schulze.
Familie Felten und Knecht.
Und Christoph Ziesecke.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Das war die Wochendämmerung vom 30. Juni 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.